Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Grüßt Sie alle an den Radios herzlich, Ihre Sabine Böhler. Heute habe ich einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Nicht nur, weil sie heute in meiner hessischen Heimat im Landillkreis lebt, sondern es freut mich, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Ich freue mich auf Elisabeth Mittelstädt, der Gründerin und Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Lydia, der auflagenstärksten christlichen Frauenzeitung in Europa. Seit 25 Jahren gibt es die Lydia schon. Alleine von der deutschen Ausgabe wurden bisher 7,3 Millionen Exemplare genutzt, die schätzungsweise durch 4 Frauenhände geht. Mit großem Gottvertrauen hat Elisabeth Mittelstädt vor 25 Jahren Lydia gegründet. Und das zu einer Zeit, als ihr Körper eigentlich am Ende war. Einer Zeit, in der sie gezeichnet war von starken chronischen Schmerzen, körperlicher Schwäche und einem ständigen Kampf zwischen Selbstmitleid und Vertrauen. In einem dieser tiefen Momente hat sie Gott zugeflüstert: Herr, ich weiß nicht, was ich noch aushalten kann. Aber ich will nicht, dass dieser Schmerz meinen Glauben beeinträchtigt. Ich möchte darüber hinausblicken und auf dich vertrauen. Ja, und Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, hat sie geführt und sie hat sich führen lassen. Aber Gott, unser Herr, hat sie und ihren Mann Dietmar auch gefordert. Und das war nicht immer leicht. Noch heute muss sie mit ihren Kräften haushalten. Doch immer wenn sie dachte, es ist hart an der Grenze, hat sie sich daran erinnert, dass Gott nicht mehr zulässt, als wir ertragen können. Und darauf dürfen wir alle vertrauen. Und dieses Vertrauen, das strahlt auch die Frauenzeitschrift Lydia aus. Lydia spendet Trost, Hoffnung und Ermutigung. Lydia spricht in die Herzen von uns Frauen. Größer als mein Traum, mein Leben unter Gottes Führung, so haben wir die heutige Sendung überschrieben. Größer als mein Traum, das ist auch der Titel des Buches, das Elisabeth Mittelstädt geschrieben hat, in dem sie offen über Fehlentscheidungen, Bitterkeit, Zorn und innere Wunden schreibt und über das Wirken Gottes in ihrem Leben und besonders über die Vergebung, die sie erfahren hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon in Berghausen im hessischen Lahn-Dill-Kreis Elisabeth Mittelstädt. Grüß Sie Gott, hallo.
Hallo.
Frau Mittelstädt, Sie sind nicht nur die Gründerin und Chefredakteurin der Frauenzeitschrift, der christlichen Frauenzeitschrift Lydia, sondern auch die Organisatorin der Hope für Europa Woman in Leadership Konferenz, zu Deutsch könnte man ausdrücken Hoffnung für Europa, Frauen in Leitungsverantwortung Konferenz. Und dazu kommen Frauen aus West- und Osteuropa, um sich wachrütteln und inspirieren zu lassen für den Willen Gottes. Und in ihrem Buch habe ich vor einigen Tagen gelesen, dass 1990 zur Konferenz nach Frankfurt mehr als 10.000 Frauen kamen.
Ja.
Und das war eine große Herausforderung für Sie und Ihren Mann auch. Die Teilnahme an der Konferenz war sozusagen kostenlos auf Spendenbasis und Sie mussten dafür in Vorleistung treten und auch Gott erstmal einen großen Vertrauensvorschuss geben.
Genau. Mhm. Das habe ich, diese Hoffnung für Europa, für die Leidenschaft, für die Frauen, habe ich gegründet. Aber nach 10 Jahren dann habe ich die Leiterschaft weitergegeben, weil ich dachte, können auch jüngere Leiter da kommen.
Und in den letzten 10 Jahren hatten Sie somit dann Zeit, denn Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, bekannt sind, gerade auch bei evangelischen Mitchristen. Und ich könnte mir vorstellen, dass nun viele unserer Hörer sagen, dass sie noch nie etwas von Elisabeth Mittelstädt, also von Ihnen, Frau Mittelstädt, gehört haben. Und das liegt sicherlich daran, dass Sie ganz aktiv als evangelische Mitchristin engagiert sind. Erzählen Sie uns doch zu Beginn unseres Gesprächs etwas über Ihre spirituellen Wurzeln.
Ja, wie Sie merken schon, dass ich bin eine Weltbürgerin, dass mein Deutsch ist nicht perfekt, aber Deutschland ist unsere Wahlheimat. Ich bin in der Ostblock, eine ungarische Dorf, aufgewachsen. Als ich 17 war, wollte ich die Kommunisten entfliehen und dieses große Risiko habe ich auf mich genommen. Das ist eine andere Kapitel. Aber dann 71, das weiß ich nicht mehr, habe ich meinen Mann Dietmar Mittelstädt geheiratet, eine Deutsch-Kanadierin. Und dann dadurch auch bin ich eine kanadische Bürger, aber wir leben schon in Deutschland viele, viele Jahre und auch 40 Jahre verheiratet. So spreche ich mehrere Sprachen und das ist natürlich die deutsche Sprache, ist eine Schwersprache. Zu Hause werde ich immer Englisch gesprochen, in der Arbeit Deutsch und natürlich bei manchen Familien Ungarisch. Und meine Spiritualität kommt davon, meine Oma ging in die katholische Kirche, die einzige von der Familie. Und ich kann erinnern, dass ich oft von der Schule gekommen und habe ich zu Oma gesagt, Oma, hat die Lehrer gesagt, es ist wirklich, es gibt keinen Gott. Und dann Oma schaute mich an und dann sagte, doch es gibt, nur die Lehrer kennt ihn nicht. Aber ich bete zu ihm und er hört mein Gebet und manchmal auch antwortet. Und diese Samen hat Oma tief in mein Herzen hineingepflanzt und ich glaube, es war so 8 oder 9 und dann kam einmal meine Tante und sagte, ja, erklärte so ganz klar, dass sie hat vorher in Gott nicht so richtig geglaubt, aber jetzt glaubt sie, weil sie hat verstanden, es geht nicht darum, was wir tun, sondern darum, was Gott für uns getan hat. Und Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und er hat für unsere Schuld bezahlt. Und das ist ein Geschenk und es ist in unserer Entscheidung, ob wir das annehmen. Und diese Entscheidung wollte ich auch machen und da habe mit meiner einfach Gebet gebetet, dass Herr, vergib meine Sünde, alles was ich erinnert habe und auch zu dem Pastor gegangen und habe ich alles bekannt, gebeicht, einfach, dass ich mal da gelogen habe oder dies oder das. Und dann habe ich zu meiner Mutter gelaufen und dann war ich so froh. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und dieser Glaube wurde durch die Jahre sehr geprüft, aber ist nicht verlöscht. Diese kleine Same ist noch ein großer Baum gewachsen und ich vertraue Gott durch alle meine Jahre.
Und das Besondere ist auch, dass Sie einen Mann geheiratet haben, der auch fest im Glauben steht. Das war Ihnen ganz wichtig. Gott hat Sie zusammengeführt und er ist auch evangelischer Pastor.
Ja, wir haben in Vancouver geheiratet vor 40 Jahren und er war eine Zeit in Dienst in Los Angeles, dann nachher in Chicago. Und dann kamen wir 81 nach Deutschland, weil ein International Correspondence Institute, eine Fernschule, hat Leitung übernommen. Und das hat uns nach Deutschland gebracht, wo unser Opa nach dem Krieg ausgewandert. Wir sind zurückgekommen.
Sie blicken auf ein buntes Leben zurück, geboren in Ungarn. Sie haben einen kanadischen Mann geheiratet, haben einen kanadischen Pass, haben jahrelang in Amerika gelebt. Heute leben Sie schon wieder seit fast 30 Jahren in Deutschland. Und Sie sind Gründerin der Frauenzeitschrift Lydia, die im letzten Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Das Magazin Lydia, das zählt mittlerweile über 80.000 Abonnenten. Es erscheint in 3 europäischen Sprachen und wird in man sage und schreibe 100 Länder der Welt gelesen. Das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg, Frau Mittelstädt, den kaum eine christliche Lektüre toppen kann. Was erfreut Sie als Gründerin und heute auch immer noch Redaktionsleiterin besonders an diesem großen Zuspruch?
Ach, so vieles. Ich staune selbst darüber. Es ist viel, viel mehr, was ich mir je hätte träumen lassen. Dieser kleine Traum war da schon als Kind, das mit dem gedruckten Wort zu arbeiten. Aber durch Umstände, dieser Traum erstmal wurde zerschlagen. Und erst nach 40 Jahren, wo ich schon vergessen habe, dann Gott erinnerte mich und er gab so, so viel mehr. Ja, Sie fragen den großen Zuspruch. Ich glaube, dass die Frauen heute suchen Orientierung und Ermutigung. Und wahrscheinlich finden sie das in der Zeitschrift. Wir drucken nur wahre Geschichte ab und wahre Geschichten haben wirklich Kraft. Dem in die Grunde haben wir Frauen sehr viel gemeinsam. Zum Beispiel fragen wir uns, wie gelingen gute Beziehungen? Wo finde ich Gott? Wie gehe ich mit Leid um? Wofür soll ich leben? Was heißt eine Frau zu sein, an der Gott Freude hat? Diese Themen und noch viel mehr andere kommen immer wieder in Lydia vor.
Worauf ist denn eigentlich, Frau Mittelstädt, der Name Lydia zurückzuführen?
Damals vor 26 Jahren haben wir lange nach dem richtigen Namen gesucht. Ich wollte gerne einen Frauennamen aus der Bibel nehmen. Eine Frau, deren Leben unsere Werte widerspiegelt. Als ich Apostelgeschichte 16 las, betrachtete ich Lydia Purpurhändlerin. Sie war die erste Christin in Europa. Ja, Sie verstehen Sie mich richtig. Eine Frau, nicht ein Mann. Sie hatte ein offenes Herz für das Evangelium und ein offenes Haus für Menschen in Not. Sie passte in unser Konzept, deshalb wählten wir sie. Aber ich verrate, meine erste Wahl war eigentlich Maria. Aber wurde ich abgeraten, dann werden sie nur eine Gruppe vielleicht da mehr identifizieren. Und deshalb haben wir Lydia genommen. Es hat den Namen gut gelaufen, alle diese Jahre.
Lydia, von der wir in der Apostelgeschichte Vers 16 lesen, die erste Christin, die erste Frau in Europa, die ihr Herz für Jesus Christus, für das Evangelium geöffnet hat. Und das ist der Name der Frauenzeitschrift Lydia, dessen Gründerin und Chefredakteurin wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb auf Sendung haben, mit der wir sprechen. Größer als mein Traum, so haben wir die Sendung überschrieben. Mein Leben unter Gottes Führung, das Leben von Frau Mittelstädt unter Gottes Führung und auch ihr und mein Leben. Darauf dürfen wir vertrauen.
Ja.
Das Magazin Lydia, Frau Mittelstädt, erscheint viermal jährlich und kann in christlichen Buchhandlungen erworben werden. Oder die meisten Ihrer Leserinnen sind Abonnenten. Was finden denn die Leserinnen in der Lydia und was unterscheidet sie eigentlich von ganz normalen, ich sage jetzt auch einmal weltlichen Frauenmagazinen?
Lydia ist persönlich, echt und lebensnah, wie unser Untertitel sagt. Die Leserinnen finden Erfahrungsberichte darin, die zeigen, wie Frauen mit ihren Problemen umgehen. Zum Beispiel, unsere Weihnachtsausgabe war, wir haben interviewt die Mutter von Samuel Koch, was für uns durch die Medien ist sehr bekannt wegen der Thomas Gottschalk, dieser Unfall. Viele Zeitungen haben ihre Geschichten geschrieben, aber Lydia wollte wissen, wie ihre Glaube ihr in diese schwere Situation geholfen und wie hat die Familie zusammenhält. Solche Sachen interessieren Frauen. In Lydia geht es darum, wie können wir Gott und andere Menschen lieben, wo finden wir echte Freude, wie finden wir Heilung für Körper, Seele und Geist. Außerdem in Lydia steht die beste Nachricht, die Welt im Mittelpunkt. Jesus liebt uns Frauen. Lydia hat auch keine Angst, auch schwierige Themen aufzugreifen, wie zum Beispiel Menschenhandel, Scheidung oder wenn Kinder auf den falschen Weg geraten. Unsere Kohleministerin, auch Anna-Marie Pfeiffer, gibt psychologische Rat zu Alltagsfragen, was die Leser Fragen einschicken. Und natürlich alle diese Geschichten geben uns Frauen Rückenwind für die Herausforderung des Lebens. Und außerdem finden Sie auch in Lydia Infos zu Veranstaltungen, die für Frauen interessiert sind, zum Beispiel Frauentage oder Frauenkonferenzen.
Mich hat sehr angesprochen die Rubrik Seelennahrung. Da wurde die Heilige Schrift einmal etwas anders zitiert.
Das ist ziemlich unsere neueste Kolumne, ich glaube nicht mal ein Jahr. Mhm. Das ist gegründet auf eine Bibelstelle. Das ist eine dieser herzensfrischen Seelennahrung und Umdenken. Von dieser eine Bibelstelle haben wir das genommen.
Mhm. Ja, die christliche Frauenzeitschrift Lydia, die gibt es jetzt schon seit 25 Jahren. Frau Mittelstädt, und sicherlich können Sie und Ihre Mitarbeiterinnen in der Redaktion auf unzählige Rückmeldungen von Frauen zurückblicken. Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie momentan?
Wir haben zwei Redakteurinnen und dann die andere Verantwortung ist geteilt in die Verlag, bei Adeo Verlag und Gerd Medien. Und Lydia ist in einem Verlagshaus. So teilen wir eigentlich wie zum Marketing, Versand, alles mit in die Haus. Mhm. Aber bei der Redaktion sind wir nur drei Leute.
Und das ist sehr wenig, wenn wir das Heft sehen. Und da kann nur Gottes Kraft auch am Wirken sein, der sie führt und leitet. Ja, was gibt denn Lydia seinen Leserinnen? Was bekommen Sie da auch an Rückmeldungen?
Oh ja, ich kann mit dankbarem Herzen zurückblicken. Ich bin dankbar für die vielen Briefe von Leserinnen, buchstäblich Tausende. Zum Beispiel schrieb eine Frau, wie sehr wünschte ich hätte eine solche Zeitschrift in jüngeren Jahren lesen können. Das hätte mir viel Kummer erspart und ich hätte meine Kinder anders erzogen. Mich auch begeistert, dass Menschen nach der Zeitschrift greifen, die nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt hätten. Viele geben die Zeitschrift weiter, auch Frauen, die sich nicht besonders Gott für interessieren und trotzdem lesen sie das mit großer Freude. Eine Abonnentin vor einigen Jahren gab Lydia zum Beispiel an ihre 89-jährige Nachbarin weiter und später schrieb mir, diese Frau war als Teenager aus der Kirche ausgetreten und ist nun zu Gott zurückgekehrt. Sie schloss ihren Brief mit den Worten, wer weiß, wie viele Frauen Ihnen im Himmel noch danken werden, weil Lydia Ihnen den Weg zu Jesus gezeigt hat. Natürlich, wenn ich solche Briefe lese, kann ich nur sagen, ja, Herr, das ist meine Lebensaufgabe. Anderen von dir zu erzählen, und das möchte ich immer wieder mit Leidenschaft tun, auch wenn ich schon 66 Jahre alt bin.
Erzählen Sie uns von der Entstehung von Lydia. Erzählen Sie uns von dem Traum, der in Ihrem Herzen geboren wurde, eine Zeitschrift für Frauen herauszubringen. Und ein Traum, den wirklich Gott in Ihr Herz gelegt hat, zu einer Zeit, die von Krankheit gezeichnet war und Sie nicht wussten, ja, wie Sie den nächsten Tag durchstehen sollten.
Ja. Das war schon eine Reise mit vielen Umwegen. Wir haben sie schon in meiner, wie ich schon gesagt habe, Sprache gemerkt. Ich bin eine Weltbürgerin. Meine erste Sprache war Ungarisch, aber ich bin die frühere Jugoslawien geboren, wo die ungarische Teil. Wie ich schon erwähnte, ich habe die kanadische Tatbürgerschaft und weil ich meinen Mann ja geheiratet. Aber wenn wir hierher kamen nach Deutschland, kurz darauf litt ich wegen einer ärztlichen Fehlbehandlung und unter schrecklichen Schmerzen. Und das Schlimmste war, dass die dunkelnackte Seele in mir einzog, eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Eines Tages stand ich auf einer Brücke und schaute über das Gelände. Plötzlich schien eine Stimme zu sagen, spring, dann bist du mit einem Schlag die Schmerzen für immer los. Es war sofort mir klar, von wem diese Gedanken kamen. Weil dasselbe, die Jesus dazu bringen wollte, vom Dach des Tempels zu springen, wollte jetzt mich zum Springen verleiten. Doch gerade an dem Morgen hatte ich meine Bibel, Matthäus 4, gelesen. Wie wichtig, dass wir jeden Tag unsere Bibel auch lesen, wo Jesus in die Wüste versucht wurde. Wie hat er widerstanden? Mit Gottes Wort. Das ist unsere Waffe, die wir in unserem Kampf benutzen können. Und Gott hat mir das Leben gegeben, sagte ich laut. Und plötzlich wusste, Gott ist da. Ich spürte sein Gegenwart. Dann hörte ich in meinem Herzen, wie Gott sagte. Es schien mir, dass in meinem Herzen, ich habe keine Stimme gehört. Tausende von Frauen geht es heute wie dir. Sie leiden körperlich oder emotional. Doch Schmerz ist Schmerz, ob es sie um Krankheit, Einsamkeit oder andere Schwierigkeiten handelt. Ich würde gerne helfen, antwortete ich. Aber wie? Ich kämpfe für jeden Tag für mein Leben. Aber Gott gab mir diese schwierige Situation. Die Idee für die Frauenzeitschrift Lydia. Es ist fast zu unglaublich. Aber bis zur Umsetzung war es noch ein weiter Weg. Als ich die Verlegen die Idee vorstellte, war die Antwort immer wieder, dafür gibt es keinen Markt. Doch mein Mann glaubte an die Idee, warum nicht? Ich helfe dir. Dann wenigstens bist du gehorsam zu Gott und wenn es geht und wenn nicht, dann ist nicht. Aber woher sollten wir das Geld bekommen? Die ersten 1000 D-Mark habe ich auf mein Haushaltsgeld gespart Und ich staune bis heute, woher die übrige Geld kam. Aber immer hatten wir, was wir brauchten. Von allem durch die treue Leserinnen, die Lydia abonnierten, Weitergaben und ihre Geschichten einschickten. Und das gilt bis heute. Und ein paar Jahre später, dann kam die ungarische, und weil die anderen Länder haben sie auch das gelesen, und dann kam die ungarische und die rumänische Lydia dazu. Und noch dazu hatten wir die große Vorrecht, 13 andere Zeitschriften beistehen oder den Staat zu geben. Oder noch immer wieder, wenn sie Hilfe brauchen, zu unterstützen. Und natürlich, die Reste sind nicht Lydia, habe ich gesagt, jetzt ist genug Lydia. Dann die rumänische Worte Lea oder die moldawische Maria, die tschechische Worte auch Maria und dann Esther. Und Tapati und alle möglichen Namen. Das ist auch eine ganz große Vorrecht.
Was mich besonders daran berührt hat an Ihrer Geschichte, das ist, dass Sie ja keine redaktionelle Ausbildung haben oder dergleichen. Oder auch wenn man manchmal große Ideen hat, dann sieht man am meisten der große Berg, der vor einem liegt, und dass man sagt, das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt. Aber Sie haben angefangen, Sie sind gegangen. Vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel so von der Entstehung. Wie kam es zum allerersten Druck einer Lydia-Zeitung? Und war das schon ein Druck wie eine normale Zeitung oder eher DIN A4-Papier, das kopiert wurde? Wie dürfen wir uns die erste Ausgabe vorstellen?
Oh, die war schon dieselbe Größe. Aha. Und war der Titel und innen noch zwei Seiten vierfarbig, die Reste war schwarz und weiß. Es war nur 16 Seiten. Es ist für mich fast zum Lachen, dass ich habe, weil ich andere Sprache kenne, da habe ich alle Zeitschriften geguckt, was die anderen machen. Und auch die christlichen Zeitschriften. Und dann habe ich langsam ein Konzept zusammengestellt. Und vom Anfang an die Idee war, wie andere christliche Zeitschriften anderer Länder mich ermutigt, durch diese schwere Situation mein Leben, das wollte ich auch, dass in die deutsche Sprache gibt. Eigentlich die erste Idee war zu, dachte ich, so 3000 vielleicht für Frauen, wer einfach Probleme haben oder Ermutigung brauchen. Das war das Thema.
Also 3000 Exemplare wurden von der ersten Zeitschrift gedruckt.
10.000 war, weil das ist weitergegeben. Aber ich dachte, das ist vielleicht kriegen wir 3000. Aber dass so viele Frauen interessierten, da habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dann nachher immer wurde ein bisschen mehr und mehr professional und ich habe auch sehr viel dann immer selbst zugelernt. Aber ich sage noch immer wieder, das ist wirklich eine Gnade. Und ich habe gesagt, der Heilige Geist ist der Chefredakteur. Ich bin nur als Helfen, das zu tun, was in die Reihe ist. Und ja, jeden Tag oder besonders die Ausgabe, wenn zusammengestellt, was ist dran? Er weiß das besser. Woher kommen sollen die Artikel? Und ich muss sagen, 80% unserer Artikel kommen vom die Leser. Schicken Sie uns, vertrauen Sie Ihre Geschichte und natürlich das gut durcharbeiten. Und die Zeitschrift ist gehört zu den Lesern. Und habe ich vom Anfang an gesagt, wenn Sie wollen, dass es weiterlebt, dann ist es Ihre Zeitschrift, ist einfach. Es kommt drauf, was sie bekommen, ob sie abonnieren oder Geschichte schicken, nur so kann. Mhm. So, das ist ganz anders wie viele andere Zeitschriften. Wir haben nicht unsere Team, der das so schreibt. Mhm. Wir lektorieren, wir interviewen und alles das tun, aber so geht. Bei uns ist es ein bisschen anders wie bei anderen Zeitschriften.
Und nachzulesen über ihr Leben und die Entstehung von Lydia, aber besonders wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, das ist in ihrem Buch Größer als meine Träume. Die Autobiografie erzählt von ihrem Leben zwischen den Kulturen, Frau Mittelstädt, von ihren riskanten Reisen auch zwischen Ost und West. Man könnte auch sagen, ihrer Suche nach Freiheit, dem Sinn des Lebens und, das hat mich besonders auch berührt, ihrer wahren Identität. Also ich würde auch sagen, ihrer Identität in Gott, wie Gott sie auch geschaffen hat. Denn sie haben schon in sehr jungen Jahren etwas sehr Schlimmes erlebt. Größer als meine Träume, so ist ihr Buch überschrieben. Was möchten Sie mit diesem Titel ausdrücken?
Ich habe das Buch auf Englisch geschrieben, weil ich schon vermutete, dass andere Länder auch werden sie interessiert. Und dann von der englischen Sprache für die, wie zum Beispiel auch in Ostblock, es wäre leichter zu übersetzen. Aber wollte ich trotzdem, das Buch erst erscheint in Deutsch. Und das hat letztes Jahr das Buch erschienen in Deutsch. Und sind wir auch sehr dankbar, das ist die Bestseller geworden. Es ist Gnade Gottes. Und dieses Jahr, Januar, hat die polnische schon erschienen. Und letzte Woche die kroatische, eine große Säkular-Publisher hat rausgebracht, wo ich sage, war ich so geschmunzelt gestern, wenn ich das gesehen habe, wo ist der Papst und alle anderen Leute, Bücher auch erschienen. Und die rumänische wird diesen Monat. Und die englische Version wird wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Die Originaltitel war in Englisch In meinen Schuhen. Und die Untertitel, ich hatte einen Traum, aber Gottes Traum war noch größer. Aber unser Lektoratsteam hat entschieden, dass die deutsche Titel nur größer als mein Traum sein soll. Und es ist mir auch ganz recht. Und die anderen Sprachen haben sie behalten in meinen Schuhen.
Und das ist so das nächste Stichwort, nämlich Schuhe spielen in Ihrem Buch eine große Rolle, zumindest in den Überschriften zu den jeweiligen Kapiteln und auch Lebensabschnitten. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Ja, in meinem Buch gibt es, ich glaube, über 30 verschiedene Schuhe. Die Schuhe stellen immer eine Zeit meines Lebens bildlich dar. Sie bedeuten etwas, wie zum Beispiel die Prinzessinnen-Schuhe, meine Kindheit. Als ich 7 Jahre alt war, bekam ich ein neues Paar Schuhe, wahrscheinlich vorher immer von meiner Schwester. Wir sind 7 Schwestern gewesen. Und diese erste Schuhe war einfach schwarze Schlappen. Ich hütete diese Schuhe wie einen Schatz, wie ich sie, wenn ich sie anhatte, fühlte ich mich wie eine Prinzessin aus den Erzählungen meiner Großmutter. Und auf dem ganzen Weg zu Schuhe trug ich sie in die Hand, erst kurz vom Schuhhof, da, wenn gerade niemand hinschaute, zogte ich sie an. Und nach dem Schule zog ich sie wieder aus. Ich trug sie nach Hause, sie sollten auf keinen Fall abgenutzt werden. Aber hatte nicht bedacht, wie rasch ich auch diese Prinzenschuhe herauswachsen würde. Da wir kein Geld für neue Schuhe hatten, schnitt Mutter einfach ein Loch in die Schuhspitzen, um meinen dicken Zehen Platz zu schaffen. Die Mütter sind immer kreativ. Das sind die ersten Schuhe, die in meinem Buch erwähnt sind. Dazu kommt noch eine ganze Kollektion, zum Beispiel die Flipflops im Sand, die für eine Wüstenzeit meines Lebens stehen in Kalifornien, oder im Kapitel Tanzen auf heiliger Boden entdeckte ich die fehlenden Puzzleteile meines Lebens. Ich war nicht diejenige, von der ich dachte, dass ich bin. Und ich war diese Zeit schon 52. Alle meine Erfahrungen dienen hoffentlich, anderer Kraft und Mut zu gewinnen, um ihre eigene Schuhe weiterzugehen. Das war die Idee. Größer als meine Träume ist meine Lebensgeschichte, aber sie ist auch viel mehr. Andere Frauen können darin Hoffnung finden für ihre eigenen Lebensfragen und gleichzeitig Inspiration bekommen, ihre Träume zu verfolgen. Oh, hier ist noch ein Witz, muss ich das Ihnen erzählen, über einen Schuh.
Ja, gerne.
Eine Frau ging am Schuhladen vorbei. Das war der Witz. Welche Frau geht einfach so am Schuhgeschäft vorbei?
Sagt man uns Frauen immer nach, ne, dass wir Schuhe mögen für alle Lebenssituationen, ob wir in die Kirche gehen oder zum Sport oder die Kinder vielleicht in den Kindergarten bringen. Für alles brauchen wir unsere Schuhe.
Genau. Haben Sie schon überlegt, wie viele Schuhe in Ihrem Leben schon gehabt?
Ich überlege jetzt, was ich dazu sage. Also in meinem Leben brauchte ich auch schon sehr viele verschiedene Schuhe, weil ich auch schon in verschiedenen Ländern und Teilen Deutschlands auch gelebt habe. Und so geht es sicherlich all unseren Hörerinnen und Hörern in jedem Lebensabschnitt. Tragen wir dann auch die ein oder anderen Schuhe mehr oder weniger, die High Heels oder eben flache und bequeme Schuhe oder auch eher ausgelatschte Schuhe, ne?
Genau, und schmutzige Schuhe.
Genau, schmutzige, aus verschiedenen Gründen schmutzig, weil wir vielleicht auch so beschäftigt sind. Oder.
Und wollen Sie hören, etwas vorlesen über eine andere Schuhe?
Ja, gerne, darauf freuen wir uns jetzt auf eine Lesung aus Ihrem Buch Größer als meine Träume, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich nach einer kurzen Musik.
Alle Wünsche, alle Träume, große Ziele, weite Räume legen wir in Gottes Hand.
Das ist von Seite 210. Der Titel ist Laufschuhe zu Weihnachten. Natürlich lese ich nicht die ganze Kapitel. Ich werde etwas so spärlich da aussehen. Im Dezember 1994 schmerzte mein ganzer Körper und ich konnte überhaupt nicht mehr gehen. Ich brauchte eine Wunde. Inzwischen saß ich im Rollstuhl. Dietmar brachte mich zu einem anderen Arzt. Dort wurde mit dem Verdacht auf eine Virusinfektion einige Blutuntersuchungen vorgenommen. Einige Tage vor Weihnachten wurde endlich die wahre Ursache meiner Schmerzen erkannt. Ich hatte mir eine Borreliose zugezogen bei meinen Spaziergängen über die Felder in Rumänien. Musste mich eine Zecke gebissen haben. Und die Ärzte hatten dies nicht rechtzeitig erkannt, um wirksam Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In den 6 Monaten seit der Infektion hatte sie die Krankheit in meinen ganzen Körper ausgebreitet. Ich wurde rasch ins Krankenhaus gebracht, um intravenös mit Antibiotika behandelt zu werden. Ich möchte gern über Weihnachten nach Hause, sagte ich dem Arzt im Krankenhaus. Das gefiel ihm gar nicht. Wissen Sie überhaupt, wie ernst es ist? fragte er Dittmann und mich. Sie haben keine guten Aussichten, diese Infektion zu überleben. Dennoch erlaubte er mir, Weihnachten zu Hause zu verbringen. Unser Hausarzt besuchte uns dort. Auch er zeigte sich sehr besorgt und fragte behutsam, ob wir unsere Angelegenheiten geregelt und ein Testament geschrieben hätten. Ich sagte zu Dietmar, falls sie wirklich schon sterben sollte, dann möchte ich bitte in Deutschland beerdigt werden. Wir hatten an so viele Orten gelebt, dass ich nicht so recht wusste, wo ich eigentlich zu Hause war. Hier ist unsere Wahlheimat, fuhr ich fort, und ich habe dieses Land sehr lieben gelernt. An diesem Weihnachtsfest sprachen wir auch über meine Beerdigung und über Lydia und wir änderten unser Testament. Außerdem hatte ich den Wunsch, dass unser Team eine Ausgabe der Lydia und ein Buch mit einem Begleitbrief in jedes Haus unseres Dorfes bringen würde. Ich wollte sicherstellen, dass jeder eine Gelegenheit erhielt zu verstehen, warum Jesus geboren wurde und warum wir Weihnachten feiern. Der Psalmist David beschreibt unser Leben auf der Erde wie einen flüchtigen Schatten. Dieser Ausdruck verstand ich jetzt besser als je zuvor. Ich glaube, wenn ich vor meinem eigenen Tod stehe und über das Tal des Todes blicke, werde ich auf die andere Seite das Haus meines Vaters sehen können und der Tod wird schließlich nur der Übergang zu einem neuen Anfang sein. Das war auch meine Hoffnung. Wir haben dann viel über den Himmel gelesen mit meinem Mann und weiter in meinem Buch. Wie herrlich wird der Himmel sein, dachte ich. Unvergänglich, während der Schmerz in meinen ganzen Körper ausstrahlte. In der Offenbarung steht ja, dass der Himmel ein angenehmer Ort sein wird, an dem es keine Tränen, keinen Schmerz und keinen Tod mehr gibt. Wir werden in vollkommenem Frieden mit Gott leben, frei von jeder Last der Sünde oder des Leids. Ich betrachtete meinen Mann, den ich so liebte, und dachte in die Arbeit mit Lydia. Herr, eines Tages werde ich ohnehin zu dir kommen, aber könnte ich noch ein wenig länger hier auf Erde bleiben? Es gibt so viel zu tun. Mein Körper ist zwar schwach, aber mein Geist ist willig. Der heilige Abend verbrachten Dietmar und ich allein mit unserer süßen kleinen Hündin Annie. In diesem Jahr gab es nicht den geringsten Weihnachtsschmuck in unserem Haus, aber wir hatten einander. Irgendwann reihte Dietmar, der mir etwas aufzumuntern, versuchte mir ein Geschenk. Kurz darauf fragte ich ihn, Schatz, habe ich nicht Anfang November ein Paket bekommen? Ich erinnere mich noch lebhaft an das braune Packpapier, auf dem mit großen Buchstaben geschrieben stand, nicht vor Heiligabend öffnen. Ich hatte es fast vergessen. Dietmar fand das Paket und reichte es mir. Als ich das braune Packpapier entfernte, kam eine Schuhkarton zum Vorschein. Wer schickt mir den Schuhe, fragte ich mich. Die Karton erhielt ein paar weiße Jogging-Schuhe. Was für eine Ironie, dachte ich. Ich wandte mich an Dietmar und sagte, Jogging-Schuhe? Wer weiß, ob ich überhaupt je wieder gehen kann. Als ich die Schuhe näher betrachtete, fand ich ein Etikett an die Innenseite. Darauf stand Walking Shoes. Dietmar und ich schauten einander an und mussten weinen. Hier saß ein reglos in meinem Rollstuhl. Waren Walking Schuhe dann nicht ein absurdes Geschenk? Oder war es etwa nur vielleicht ein Zeichen der Hoffnung. Gott, hast du mir Laufschuhe geschickt, um mir zu sagen, dass ich wieder gehen werde. Wie oft hatten wir die gütige und mächtige Hand Gottes in unserem Leben erfahren. Wir kamen zu dem Schluss, dass Gott uns offenbar eine Botschaft der Hoffnung zukommen ließ. Ich würde wieder gehen. Wir wussten, dass wir auf Gottes perfektes Timing vertrauen können. Die Frauen, die das Geschenk eingepackt hatten, wussten nicht von meiner Situation. Sie hatten das Paket bereits gegen Ende des Sommers in Chicago abgeschickt, in die Hoffnung, dass es vor Weihnachten über Seeweg bei uns in Deutschland ankommen würde. Sie müssten die Schuhe etwa um die Zeit gekauft haben, als sie von Zecke gebissen wurde, rechnete ich in Gedanken zurück. Aber für Gott war es keine Überraschung. Er wusste schon damals im Sommer, dass sie jetzt eine sichtbare Erinnerung an seine Liebe brauchen würde, um wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Welche Mittel er nur manchmal ergreift, um wohlplatzierte Geschenke in unser Leben zu bringen. Diese weißen Laufschuhe erhielten einen besonderen Platz neben meinem Bett. Jeden Morgen, wenn ich sie sah, wurde ich an Gottes besondere Aufmerksamkeit erinnert. Ein ganzes Jahr lang waren diese Schuhe Monat für Monat mein einziges Hoffnungszeichen, das mich daran erinnerte, an Gottes Versprechen zu glauben. Eines Tages würde ich wieder gehen können. Die Kapitel geht weiter, wie das geschehen, aber ich würde Ihnen jetzt gerne zeigen, wie schnell ich laufen kann. Aber leider, das sehen Sie nicht in die Radio.
Vielleicht noch, damit wir es zeitlich auch einordnen können, wie lange ist das jetzt her, Frau Mittelstädt?
Es hat die passierte 1994.
Also schon wieder fast 20 Jahre,
ja,
dass Sie von der Zecke gebissen wurden. Viele unserer Hörerinnen und Hörer können das sicherlich auch nachvollziehen am eigenen Leib oder dass sie Menschen kennen, die diese schlimme Erkrankheit ausgelöst durch eine Zecke,
ja,
auch im Körper hatten. In der Tat, es ist schwierig, die Diagnose zu stellen.
Genau. Und dann besonders, dass meine war noch in Rumänien und dann, die sagten sie, das war eine andere Art Zecke.
Mhm.
Und das war doch nicht schlimm, das so. Aber ich kann gut laufen und wirklich, Gott hat seine Versprechen gehalten. Aber in dem Buch können Sie weiterlesen, diese schwierige Zeit, was mir Kraft gibt und wie Gott hat einfach auch in die Heilung wieder.
Das Besondere auch in Ihrem Buch ist, dass Sie am Ende des Buches zu jedem Kapitel, das Sie über Ihr Leben geschrieben haben und über die verschiedensten Schuhe, dann, die diesen,
ja,
Lebensabschnitt begleitet haben, dann im zweiten Teil oder im letzten Abschnitt Ihres Buches ein Kapitel haben, das Sie überschrieben haben mit den Worten: Erforschen Sie Ihre eigene Geschichte. Und da stehen Impulsfragen, wie wir unser Leben einfach auch reflektieren können und auch immer wieder dann auf Gottes Altar legen können, dass er gewisse Dinge heilen kann, dass er uns hilft, dass wir Erkenntnis bekommen, warum das ein oder andere in unserem Leben so und so läuft. Und Sie haben ja auch schlimmes Leid erlebt, gerade auch in jungen Jahren. Sie wurden vergewaltigt von einem, mhm, jungen Mann. Ihnen wurde etwas genommen, was Ihnen ausgesprochen wichtig war, nämlich Ihre Jungfräulichkeit. Das hat auch nach sich gezogen, dass Sie dann auch keine Kinder mehr bekommen konnten. Und das ist etwas, das haben Sie sich sehnlichst gewünscht. Der Kinderwunsch war sehr stark. Und das ist nur eine Sache, die verziehen werden musste. Wie haben Sie immer wieder in Ihrem Leben in die Vergebung hineingefunden?
Ja, vergeben ist nicht leicht, besonders wenn die Verletzung tief ist. wie das kam. Als Schulkind schon hatte ich diese Sehnsucht nach Freiheit. Im Kommunismus fühlte ich mich innerlich immer zerrissen. Warum ist es falsch, an Gott zu glauben? Woher weiß man, dass er nicht existiert? Warum dürfen wir keine Fragen stellen? Und als ich 17 war, lernte ich neue Freunde kennen und sie erzählten, dass sie versuchen würden, über die Alpen in den Westen zu fliehen und sie haben mich eingeladen, mitzukommen. Mir war sehr bewusst, das ist sehr gefährlich, aber die Sehnsucht nach Freiheit war so groß. Frei zu denken, frei Entscheidungen zu treffen, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat uns diese Freiheit gegeben, zu entscheiden. So, ich bin die Risiko eingegangen und bin dankbar, dass wir nicht erschossen wurden. Und wir kamen über die Grenze nach Österreich, aber nur uns zwei in die Ende geblieben. Und leider wurde mein Traum zum Albtraum, denn in der ersten Nacht in Österreich vergewaltigte mich mein Fluchtführer und raubte mir meine Unberührtheit, das Geschenk, das ich für meinen zukünftigen Mann aufbewahren wollte. So, mein Welt brach zusammen. Es ist ein unbegreiflicher Schmerz, wenn so etwas einer Frau geschieht. Sie denkt, es wird nie wieder gut sein. Aber heute kann ich sagen, aber das ist eine Lüge vom Feind. Aber wir gehen in das Vergebungsthema. Wie vergibt man so etwas? Natürlich kann ich das nicht mit ein paar Sätzen erklären. Die Heilung geschah auch nicht über Nacht. Ich war tief verletzt, körperlich, geistlich, emotional. Doch ich kann sagen, meine Heilung begann, als sie meine Opfermentalität aufgab. Die ständig entweder Mitleid oder Buße verlangte. Denn erst als ich meine verkrampften Finger öffnete, die den Schmerz umklammern wollte, konnte ich Gottes geschenkte Barmherzigkeit empfangen. Ich habe diesem Mann nicht vergeben, weil er das verdient hatte. Ich habe vergeben, weil ich das verdient habe. Ich wollte frei sein von ihm und nicht mein ganzes Leben lang diese Last an mich zu binden. Wenn Sie jemand nicht vergeben, Sie binden sie zu ihr, zu sich selbst. Und tragen sie ihr ganzes Leben diese schreckliche Last. Und einfach dann habe ich überlassen. Gott hat uns seine freie Wille gegeben, zu entscheiden zwischen die Gute und die Böse. Denn dieser Mann hat einfach die Böse gewählt. Dann habe ich einfach überlassen, dass ich habe einfach die Vergebung ausgesprochen und überlassen, dass Gott soll das richten oder was, wie er möchte. Und ich hoffe, dass dieser Mann einen Tag vielleicht auch Gott begegnen und für seine Schuld Buße tut und einmal in den Himmel werde ich wiedersehen. Das weiß ich nicht. Ich habe seit alle diese Jahre nie gesehen. Wie kann ich beten, die andere, Vater, unsere, vergib mir, wie ich vergebe. Wie vergibt uns die Vater? Aber wir wollen immer, wenn wir vergeben, dass die andere noch dazu zahlt. Aber unsere Vater macht das. Hinter diesen Einfallworten steht eine ganze theologische Debatte. Aber eines habe ich verstanden. Vor kurzem meine Freundin ein Buch geschrieben, die Diane Collard. Und sie schrieb in einer Stelle, Zitat, wenn wir nicht vergeben, schreibt sie, verschaffen wir Satan Zutritt oder eine Ausgangsposition, wie aus dem griechischen Wort Topos hervorgeht, 2. Korinther 2, 11. Anders gesagt, ich will vergeben, damit Satan mich nicht in eine Falle locken kann. Selbst als Christ lade ich sozusagen die Böse ein, in mein Leben zu kommen, wenn ich nicht vergebe. Deshalb ist Bitterkeit eine große geistliche Gefahr. Es ist ein Risikofaktor im Hinblick auf meine geistliche Gesundheit. Die Zitat hat geendet. Ja, ich muss sagen, auch wenn mir vieles in mein Leben genommen wurde, eines bleibt, die Freiheit zu entscheiden, wie ich reagieren will. Und das immer wieder halte ich vor meinen Augen. Das kann niemand von mir nehmen. Und heute muss ich sagen, ich habe meine Geschichte des Bedauerns hinter mir gelassen und meine Geschichte der Erlösung anzunehmen. Bis heute staune ich, wie Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann. Das ist meine kurz gefasste Vergebungsgeschichte.
Wir haben die Freiheit, wie wir reagieren wollen. Und da kommen wir jetzt zu der großen Frage auch der Gefühle, die uns manchmal überwältigen und dass wir dann Reaktionen an den Tag legen. Und das können wir in Ihrem Buch, Ihrer Lebensgeschichte, Größer als meine Träume, auch immer wieder nachlesen, dass auch Sie in Momenten überwältigt waren von ihren Gefühlen. Denken wir nur an die Entstehungsgeschichte der großen christlichen Frauenzeitschrift Lydia, der eigentlich mit Selbstmordgedanken begonnen hat.
Ja.
Vielleicht noch für unsere Hörer ein Rat, wie Sie da immer wieder auch herausgekommen sind aus diesem Kreislauf der, ich nenne sie jetzt einmal, negativen Gefühle, die Ihnen aber auch wiederum gezeigt haben, was zu verzeihen ist.
Zum Beispiel erstmal eine Opfer fühlt, ja, greift sie selber ein. Ich habe mich selbst angegriffen. Das ist meine Schuld. Warum habe ich diese Freunde vertraut? Warum habe ich das gemacht? Warum? Oder wenn die Fehlbehandlung. Warum habe ich zu dieser Arzt hingegangen? Aber diese endlich erstmal musste ich nehmen, mich selbst zu vergeben. Und wenn ich selbst mich vergeben und die Feind kommt immer wieder nochmal anklagen, dann weiß ich, das ist von ihm und habe gesagt, ja, das habe ich schon gemacht. Dann ich weiß, dass es Gott hat mir vergeben. Das ist diese Selbstvergebung. Die andere zu vergeben zu die andere. Wenn sie erstmal weichen oder vergeben oder was sie sagen, sie denken sie nicht, das wird, ja, sofort die Gefühle werden sie nachfolgen. Das kommt noch 100-mal zurück, wenn die Wunde ist so tief. Aber immer wieder dann, ja, ich habe vergeben. Und manchmal diese Zeit mir auch geholfen, mit Datum hinzuschreiben, ja, habe ich vergeben. Und besonders wenn zu Abendmahl gehen und sie denken, sie, ja, was hat Jesus für sie getan, wenn sie dieses Brot gebrochen. Und ja, wie viel hat er für uns gelitten? Und sein Blut, das, was bedeutet das? Dann, er hat viel mehr vergeben, was ich je zu anderen vergeben kann. Und dann öfter habe ich, wo ich dachte, ich kann nicht vergeben, dann habe ich gefragt, Herr, wie zum Beispiel in der Ehe gibt auch, und unser, der wäre das Nächste zu uns, verletzen uns am manchmal die meistens. Und das ist für ihnen ist die schwierigste zu vergeben. Und eine Situation, ich kann erinnern, noch junge Ehe waren, ich dachte, ich kann nicht, Vater, ich kann einfach nicht. Und leise zu meinem Herzen gesprochen, Gott, ja, du kannst du das nicht, aber ich kann. Und habe ich gesagt, okay, bitte, dann du bist die Liebe, du bist die Origin, ja, das ist die Quelle der Liebe. Gib mir diese Liebe dann in meine Herzen und vergebe, egal für wem oder so, durch mich, nicht in meine Kraft, sondern in seine Kraft. Und wenn ich heute alle diese großen Verletzungen in meinem Leben zurückdenke, ich denke, ich kann darüber reden, ich kann einfach, es ist, berührt mich nicht mehr. Es ist geheilt. Es ist so wunderbar, wie ich, wenn ich reden würde über eine andere Person, ist diese Vergebung, tue ich für mich, und dann die Gefühle langsam werden auch kommen und es wird wieder hergestellt. Und ich kann Ihnen, Ihnen oder Hörer zu sagen, Vergebung tun Sie nicht erstmal für die anderen, tun Sie für sich selbst, weil Sie wollen, dass Ihnen gut geht. Und das ist so, so wichtig. Und ja, dass er kann nicht nur Körper heilen, er kann Seele heilen, er kann unsere Emotionen heilen. Und das ist einfach wunderbar. Er hat die ganze Welt geschaffen. Er ist ein großer Gott. Und er hat uns geschaffen, unserem Mutterleib zusammen. Und hat sah uns und sah, wo wir sollten geboren oder was. Alle diese Sachen. Und warum hat diese viele schlimme Sachen in unserem Leben zugelassen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, Gott hat einen freien Wille gegeben zu Menschen. Und ja, wir leben eine sündige Welt. Aber nicht vergessen, diese Entscheidung kann niemand von Ihnen zu nehmen, und sie können wirklich mit Freude in diesem Leben weitergehen.
Frau Mittelstädt, was möchten Sie denn zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern heute noch besonders mit auf den Weg geben?
Dass Gott uns Frauen liebt und einen guten Plan für jede von uns hat, auch wenn wir das manchmal nicht klar erkennen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass wir unsere Laufschuhe anziehen, auf unsere Lebensreise weiterlaufen und nicht aufgeben. Mit Gott können wir nicht nur überleben, sondern überwinden. Und das wünsche ich Ihnen.
Und das wünschen wir Ihnen auch auf Ihrem weiteren Lebensweg für sich und für die Frauenzeitschrift Lydia, dessen Chefredakteurin und Gründerin sind. Seit 25 Jahren gibt es die Lydia schon. Größer als meine Träume, so haben wir die Sendung überschrieben. Das ist auch der Titel Ihres Buches, Mein Leben unter Gottes Führung. So haben wir auch die Sendung überschrieben und wir konnten jetzt sehen, wie wunderbar Gott Sie geführt hat, auch in die Vergebung hinein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten einiges davon mitnehmen. Frau Mittelstädt, danke, dass Sie mit uns ein Stück des Weges gelaufen sind. Ich sag mal, vielleicht in Laufschuhen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hatten Sie auch Stöckelschuhe an und haben gemerkt, es wurde ein bisschen eng. Oder die Flipflops, wo Sie jeden Stein unter den Füßen gemerkt haben und vielleicht auch schmerzliche Bereiche Ihres Herzens angerührt wurden. Frau Mittelstädt, aber vielen, vielen Dank für alles.
Ganz gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die christliche Frauenzeitschrift Lydia, die uns Trost spendet, die, ja, die Hoffnung schenkt, die ermutigen möchte, die in unser Herz spricht, wenn Sie neugierig geworden sind auf die Lydia, dann gehen Sie doch einfach ins Internet, surfen nach Lydia oder gehen auf die Homepage von Radio Horeb, horeb.org. Oder rufen den Radio Horeb Hörerservice an, dort gibt man Ihnen gerne auch den Kontakt. Ich sage Ihnen die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice, das ist die 08323 96 75 110. Die Sendung können Sie natürlich wie immer auch herunterladen und noch einmal hören im Internet. Auf unserer Homepage www.horeb.org finden Sie einen Download der Sendung oder Sie bestellen sich beim Radio Horeb CD-Dienst einfach unkompliziert eine CD. Dazu die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst in Immenstadt. Das ist die 08323 96 75 110. Natürlich bekommen Sie bei meinen Kollegen vom Hörerservice auch Informationen zum Buch von Frau Mittelstädt, von ihrer Autobiografie Größer als meine Träume. Wie hat Frau Mittelstädt ebenso schön gesagt, wir haben die Freiheit, wie wir reagieren wollen und wir haben auch die Freiheit, uns immer wieder auf Gottes Wort zu beziehen. Und sie sagte, Gottes Wort ist die Waffe, die wir in unserem Leben nutzen sollen. Strecken wir uns also aus, entscheiden wir uns für das Wort Gottes Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, ja gar in jeder Sekunde. Vertrauen wir auf Gottes Wort. Er sagt uns, dass er mit uns ist bis ans Ende der Welt. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich mit diesen Worten von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten, reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.